Herzlich willkommen beim Podcast von Emanuel Grauer. Wir hoffen, du hast eine gute Begegnung mit Inputs rund um den christlichen Glauben. Denn hier geht's um Jesus.
Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich kann heute Abend nicht objektiv sein. Welcher Glaube ist der richtige? Ich stehe hier als sozusagen Theologe hier vorne, bin Christ und irgendwie ist die Prämisse gesetzt bei mir. Natürlich. Aber ich bin froh, dass ich als Christ hier vorne stehen kann, um mit euch über das Thema nachzudenken, denn es hat nirgends auf der ganzen Welt und in keinem Gebiet, in keinem religiös gefärbten Gebiet, so eine Freiheit des Denkens stattgefunden wie bei uns. Auf dem Boden der christlichen Werte sind so Dinge wie Aufklärung entstanden, die Fähigkeit zum selbstständigen Denken und nicht einfach zur bösen Unterwerfung. Und deswegen ist es eigentlich was typisch Christliches, was wir versuchen hier zu machen, nämlich das möglichst objektive Nachdenken über Glaube. Ist dein Glaube richtig? Ist mein Glaube richtig? Hat überhaupt jemand den richtigen Glauben? Oder sind alle falsch? Das ist die Frage, der wir nachgehen möchten. Ich habe eine Lehrerin gehabt in der Schule, 8. Klasse muss es gewesen sein. Ich habe es verdrängt, weitestgehend. Ich weiß nur noch ihre Haltung zur Religion. Alle Religionen sind gleich gut. Ich habe mir aus jeder Religion nur das Beste rausgesucht. Das war so ihr Lebensmotto. Ich glaube, sie hat nicht viel Ahnung gehabt von den einzelnen Religionen, aber auf jeden Fall hat sie für sich das mitgenommen. Irgendwie ist alles gleich und ich suche mir einfach das Stück Wahrheit aus dem raus, was mir eben gut und richtig erscheint. Ich denke, es ist gar nicht so weit weg von dem, wie manche von uns denken. Ich habe einen guten Freund, der hat echt ein Riesenproblem mit Glaube. Schon jahrelang ist er mega am Zweifeln, ob es Gott tatsächlich gibt, weil er sich darauf versteift hat, den Weg zu Gott nur auf dem Intellektuellen zu finden. Er sagt, wenn es Gott gibt, dann muss es doch intellektuell, redlich, nachvollziehbar, beweisbar sein. Wieso hat er uns sonst den Verstand gegeben? Und das ist für ihn ein Riesenproblem, denn er wägt ab, er wälzt Internet vor und liest schlaue Bücher, ist mega, mega gescheit im Kopf und gebildet. Es hilft ihm nur leider kein Deut weiter. Er sagt, ich könnte genauso gut an das fliegende Spaghetti-Monster glauben. Die Beweise sind ungefähr genauso gut wie für alles andere. Es gibt übrigens das, die Religion des fliegenden Spaghetti-Monsters, nur falls ihr mal googeln wollt daheim. Ich habe den Verdacht, das sind so, egal, ich sag's nicht. Es gibt einige Möglichkeiten, mit Religion umzugehen. Bei dem ganzen Wust gibt es unheimlich viele Leute heute, die sich selber als Agnostiker bezeichnen. Menschen, die sagen, ich kann mich nicht entscheiden, ich weiß nicht, was richtig ist, ich denke, man kann es überhaupt nicht wissen. Wow. Agnostiker. Ich weiß, dass ich nichts weiß, das ist alles, was geht. Und ich denke, es gibt auch andere Möglichkeiten, damit umzugehen. Ich glaube nicht, dass es die beste Möglichkeit ist. In ein paar kurzen Gedanken möchte ich euch das Thema nachbringen heute Abend. Die erste Möglichkeit, mit dem Thema Glaube und welches der richtige Glaube ist, umzugehen, ist eine Möglichkeit, die wir in den letzten 100 Jahren vielerorts hatten. Das ist, Religion, Glaube gehört verboten oder schlecht gemacht oder lächerlich gemacht. In den letzten 10 Jahren gibt es eine Bewegung, die nennt sich der neue Atheismus oder die wird genannt, sie selber nennt sich wahrscheinlich nicht so. Und da gibt es so ein paar Führer, einer der bekanntesten, der zurzeit noch lebt, sind schon wieder welche gestorben, Richard Dawkins, der Gotteswahn, wenn jemand schon mal so ein Buch in der Hand gehabt hat. Ist nicht besonders lesenswert, sehr polemisch, nicht besonders fundiert, aus meiner Sicht natürlich. Aber es ist einer, der mit anderen Atheisten zusammen sagt, Religion ist eigentlich was Gefährliches. Glaube ist eigentlich was unheimlich Gefährliches. Alle Kriege dieser Welt, das Leid und das Elend und was es so an Bösen gibt auf dieser Welt, es geht alles im Grunde auf Glaube zurück, auf Religion und den Wettkampf zwischen den einzelnen Glaubensrichtungen. Man sollte alles verbieten und niemand darf irgendwas glauben oder alles lächerlich machen. Manche ideologischen Systeme haben genau das probiert. Das bekannteste sicherlich der Kommunismus, das in den letzten Jahren, letzten Jahrzehnten, letzten 100 Jahren vielleicht probiert hat. China, ein klassisches Beispiel. Im Boxeraufstand und in den kommenden Jahren haben sie erstmal alle Menschen, die das Evangelium weitersagen, von Jesus in China rausgeschmissen und dann systematisch alle verfolgt und alle kirchlichen Aktivitäten weitestgehend unterdrückt. Heute gibt es im kommunistischen Land China über 100 Millionen Christen, bekennende Christen. Religion, Glaube lässt sich nicht einfach unterdrücken. Es ist etwas, was zutiefst im Menschen drin sitzt. Und wenn ihr ehrlich seid, wahrscheinlich auch in euch. Andere haben es auch probiert, die Sowjetunion, falls ihr diesen Begriff noch kennt aus dem Geschichtsunterricht vielleicht, oder Kambodscha, oder ganz aktuell Nordkorea, natürlich ganz krass. Die Ironie bei diesem ganzen Umgang mit Glaube, ihn zu unterdrücken und zur Verfolgung, ist eine ganz krasse. Alistair McGrath schreibt, ich möchte es zitieren, im 20. Jahrhundert finden wir eines der größten und traurigsten Paradoxe in der Geschichte der Menschheit. Dass die größte Intoleranz und Gewalt dieses Jahrhunderts von denen praktiziert wurden, die glaubten, dass die Religion zur Intoleranz und Gewalt führten. Ihr kennt ja die Zahlen vielleicht, ich weiß es nicht ganz im Kopf. Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, also 12 Millionen, 50 Millionen, das ist so etwa der Punkt. Tote, ein Haufen Tote auf jeden Fall. Was der Kommunismus, der Atheismus, der strategische Atheismus an Toten produziert hat, allein in China, in Russland und Kambodscha, das liegt fast an 200 Millionen Menschen. Unheimlich viele Menschen, die getötet wurden, grausam behandelt wurden. Und auch noch heute sitzen vermutlich 70.000, 80.000 Christen in Straflagern in Nordkorea ein, auch in anderen Ländern, weil Religion als etwas Gefährliches angesehen wird. Man kann auch versuchen, Religion überflüssig zu machen. Einfach, wenn man sagt, wenn ich genug aufkläre, wenn die Menschen genug gebildet sind, dann wird Religion eigentlich überflüssig. Dieser Wissenschaftsansatz sozusagen hat seinen Höhepunkt im Liberalismus gehabt, 19. Jahrhundert, und dann auch nochmal einen richtigen Aufschwung, so in den 70er, 80er Jahren bei uns, wo es so richtig darum ging, eigentlich ist man dumm, wenn man glaubt. Es gibt auch noch so ein paar Lehrer, habe ich gehört, die dem nachhängen. Aber eigentlich hat sich auch diese, Haltung überlebt. Man hat Alternativen versucht anzubieten, Evolutionismus, Materialismus, Atheismus, Darwinismus und alle möglichen Spielarten in diese Richtung. Und die Hoffnung war eben, dass wenn wir genug aufklären, dann kann die Wissenschaft sozusagen die Religion, den Glaube verdrängen. Diese sogenannte Säkularisierungstheorie, die ist heute weitestgehend abgeschafft. Man hat gemerkt, es funktioniert einfach gar nicht. Irgendeine Kraft ist da, die unterhalb vom Rationalen liegt. Es gibt Länder, in denen wächst das Christentum explosionsartig. Und außerdem haben wir in den letzten Jahren ja auch unheimlich viel Desillusionierung hingenommen im Bereich der Wissenschaft. Wir merken, die Wissenschaftler können auch nicht alles erklären. Sie verstehen auch nur einen Bruchteil. Und wenn man tiefer geht und tiefer geht, wissen sie auch nicht mehr, wie es tatsächlich ist. Dieser Umgang mit Religion, lächerlich machen, schlecht machen, verbieten, unterdrücken, war auch schon zu der Zeit Jesu da in der Welt. Die ersten Christen mussten sich mit dem auseinandersetzen. Wenn wir in der Bibel reinschauen, ins Neue Testament, Apostelgeschichte, da wird so die Anfänge der christlichen Kirche beschrieben, da heißt es im Kapitel 17, ganz ähnlich in der Auseinandersetzung, die ersten Christen in der Auseinandersetzung mit den griechischen Philosophen, ich will mal einen Vers zitieren. Einige Philosophen aber, Epikureer und Stoiker, das waren die führenden philosophischen Schulen, 30er, 40er Jahren, stritten mit ihm, Paulus, einer der Evangelisten. Und einige von ihnen sprachen, was will dieser Schwätzer sagen? Andere aber, es sieht so aus, als wolle er fremde Götter verkündigen. Er hatte ihnen nämlich das Evangelium von Jesus und von der Auferstehung verkündet. Die waren da schon dagegen, haben es lächerlich gefunden. Ein paar Verse weiter heißt es, als sie von der Auferstehung der Toten hörten, begannen die einen zu spotten. Die haben sich lustig gemacht. Das zentrale die zentrale Lehre, das zentrale Merkmal des christlichen Glaubens ist ja, dass Gott seinen Sohn schickt und ihn und dass er stirbt für die Menschheit und dass er wieder lebendig wird. Und das fanden die damals, nicht nur heute, sondern damals schon, so was Lächerliches. Hat es ja noch nie gegeben. Ist empirisch jetzt, sage ich mal, im Reagenzglas nicht so ohne weiteres nachvollziehbar. Einfach nicht möglich. Deswegen auch echt komisch. Nicht bezeugt sonst. Einmalig. Es hat nicht funktioniert, den Umgang mit Glaube so zu praktizieren. Deswegen haben wir in den letzten Jahren eine weitere Möglichkeit auf dem Markt der Möglichkeiten. Und zwar sind die Piraten ganz stark darin. Nächste Woche ist Wahl. Ich werde nicht die Piraten wählen, so will ich nicht mal sagen. Und zwar aus einem Grund. Sie möchten Religion staatlich privatisieren. Das ist der Ansatz, den nicht nur die Piraten, auch andere, die Grünen und die Linken und so haben auch schon ähnliche Bestrebungen. Aber sie sind ganz stark dafür, dass Glaube, dass Religion auf jeden Fall ins Private gehört. Jeder kann für sich privat glauben, was er will, aber soll bitteschön die anderen damit in Ruhe lassen. Keiner hat das Recht, dem anderen zu sagen, also du glaubst falsch, denke ich. Das ist nicht möglich. Diese Haltung der Privatisierung, die ist auch nicht neu. Die hat es auch schon im Liberalismus im 19. Jahrhundert gegeben. Einer der führenden Theologen damals, Schleiermacher hieß er, sagt, Religion ist eigentlich, kommt ein cooler Ausdruck, das Gefühl der schlechthinigen Abhängigkeit. Das Gefühl der schlechthinigen Abhängigkeit. Ich fühle mich von irgendwas und irgendwem abhängig. Das ist Glaube eigentlich. Ich finde es arm, aber es war damals etwas, was Wellen geschlagen hat, wo viele gesagt haben, ja, das ist doch eigentlich Glaube, es ist nichts Objektives. Damals haben die Wissenschaften einen riesen Hype gehabt, sondern es ist irgendwie nur so ein Gefühl innen drin, in uns. Ich war in einem Forum unterwegs im Internet und habe mal geguckt, was die Leute so zu diesem Thema schreiben. Da schreibt ein junges Mädchen, schätze ich mal, wenn ich das richtig verstanden habe, hey Leute, also Überschrift, welche Religion ist die richtige? Hey Leute, ich bin 16 und bin nicht so religiös, aber wollte wissen, welche Religion die richtige ist. Glaubt ihr an Gott? Und wenn ja, warum? Und wenn nein, warum? Versteht ihr den Buddhismus? Dann irgendwelche solche Kürzel und Kreise und Kringeln, viele Grüße, bla blub und so. Antwort. Ist doch ganz einfach. Das sind wir die Besten. Ist doch ganz einfach, Punkt. Wenn es 100 Religionen gibt, die alle sagen, sie kennen die Wahrheit, ob Christ, Moslem, Jude, Hindu, Buddhist, Heide, ach du meine Güte, das sind viele Schreibfehler, dann ist maximal eine Wahrheit dabei oder wahrscheinlich sogar gar keine. Liebe Grüße. Super. Zwei Mitglieder fanden diese Antwort hilfreich. Nächste. Buddhismus ist eine Lebensweisheit, keine Religion. Islam ist die richtige. Wenn du Beweise oder Gründe haben willst, ich kann sie dir liefern. Liebe Grüße. Irgendeiner. Fanden auch zwei hilfreich. Nächste Antwort. Jede Religion ist für den, der an diese Religion glaubt, die richtige Religion. Und da es nicht nur eine Religion gibt, kann es nur falsche Religionen geben. Logisch, fanden auch zwei hilfreich. Wahrscheinlich immer die gleichen. Christentum. Punkt. Bin auch seit vorgestern 16 und bin schon lange in einer Gemeinde. Ich glaube an Gott, weil ich ihn jedes Mal beim Lobpreis so spüren, er Wunder tut. Mein Gott lebt, zeigt es auch. Bete einfach zu ihm mit ganzer Konzentration und hab wirklich den Gedanken in dir, dass du an ihn glauben willst. Ich vermute, es kommen gleich Kommentare von Atheisten, die was einzuwenden haben. Ist leider oft so. 28 Kommentare aufklappen. Okay. Das ist genau das. Oh, ich fühl's so. Gar nicht so einfach. Am besten ist doch einfach, jeder glaubt, was er will. Wir leben, sagen wir, gesamtgesellschaftlich im Westen in einem Wechsel von, in der Forschung sagt man, von Moderne zu wahrscheinlich Postmoderne. Moderne, gekennzeichnet durch klare Linien, klare Kämpfe, hey, wer ist richtig, wer ist falsch, Wissenschaft gegen Glaube, Islam gegen Christen und bla und so und dies und das, links, rechts, ist bei den meisten vorbei. Manchen kämpfen noch so ein bisschen, die letzten Helden oder so. Aber bei den meisten vorbei. Die meisten eher so, komm, ist doch egal, wen bockt's. Kannst du glauben, was du willst, kann ich glauben, was ich will, lass mich einfach in Ruhe. Hauptsache tolerant. Das Problem ist nur, dass alle Religionen und natürlich auch speziell, sag ich mal, die Bibel, da kenne ich mich jetzt wirklich aus in der Bibel, die machen das nicht mit. Die haben den Anspruch, alleinselig machend. Absolutheit, wir oder niemand. Ich könnte nicht Moslem sein und andere gelten lassen. Ich kann nicht Atheist sein und gleichzeitig, also wirklich überzeugter Atheist und gleichzeitig sagen, naja, aber du kannst glauben, was du willst. Es funktioniert nur mit dem, so sagen wir mal, ein bisschen schizophrenen Denken, eklektischen Denken, so ein bisschen, naja, ich denke nicht konsequent nach, sondern halt, ich denke hier ein Stück und hier ein Stück oder so. Manche denken auch, Religion ist ungefähr so wie bei dieser Story, wo ein paar Blinde einen Elefant versuchen zu beschreiben. Die rennen also an dieses große Tier, der eine tastet am Bein rum, der andere am Rüssel, der dritte am Bauch und so. Und jeder beschreibt aus seiner Sicht Religion. Einer sagt, Elefant sagt, ja, der Elefant, der hat so große, dicke, harte Teile, die fest im Boden stehen und so, das ist ein Elefant. Der andere sagt, nein, der ist weich, hat so was Gelenkiges und dann so zwei harte Stängel da raus und wie auch immer. Der dritte sagt, nein, der ist so richtig füllig, da kann man die Hand gar nicht drum rumlegen und der ist warm, wenn man sich anlehnt und so. Das ist eine beliebte Story. So nach dem Motto, jeder Glaube hat so eine Teilweisheit. Ist aber eigentlich blind dafür, dass alle anderen auch eine Teilweisheit haben. Und alle zusammen, das ist die Wahrheit. Vielleicht ist manche von euch auch so, diese Auffassung. Diese Menschen haben ganz besonders das Problem, wenn man dann als Glaubender auftritt und sagt, nein, ich denke, dass das, was ich glaube, von dem ich überzeugt bin, das einzig Richtige ist, das einzig Wahre. Nein, das darf man nicht. Du hast einen Teil, die haben einen Teil. Und alle zusammen, das ist das Richtige. Sie übersehen dabei, dass ihr Anspruch ist, sozusagen der einzige Sehende zu sein unter lauter Blinden. Ich weiß am besten, wie das Gesamtbild aussieht. Ihr seht alle nur Teile, aber ich sehe, dass es eigentlich das Ganze ist. Das ist noch dogmatischer, noch mehr sich drüber stellend als jeder Einzelne. Timothy Keller aus New York hat einen Bestseller der New York Times geschrieben, Knowing God, interessantes Buch zu lesen. Er schreibt, ich glaube, der Grunddenkfehler in dieser Art, sich mit der Religion allgemein, mit dem Christentum im Besonderen, auseinanderzusetzen, ist offensichtlich. Der Skeptiker glaubt, dass jede Behauptung im Bereich der spirituellen Realität, Wahrheit zu kennen, falsch sein muss. Aber diese Aussage ist ja selber eine religiöse Glaubensaussage. Sie geht von dem Dogma aus, dass man Gott nicht erkennen kann, oder dass Gott nur Liebe ist, niemals zornig, oder dass er nur eine das Universum durchdringende Kraft ist, nicht eine Person, die in heiligen Schriften zuspricht. Lauter unbeweisbare Glaubensaussagen. Und dazu glauben die Vertreter dieser These auch noch, dass ihr Weltbild das Bessere sei. Ehrlich, denken wir manchmal so in uns drin. Einfach keine Ahnung, die sind so versteift auf ihr Ding, nur ich habe Ahnung und weiß, dass die alle falsch sind oder alle richtig oder wie auch immer. Hast du als einzige Ahnung? Ich glaube, dass diese Privatisierungstheorie, so will ich es mal nennen, noch dogmatischer ist als alles, was so in den einzelnen Religionen an Dogmen, an Lehren, an feststehenden Sachen verkündet wird. Das ist für mich auch kein gangbarer Weg in der Auseinandersetzung mit Glaube. Ein dritter Gedanke. Sich der Auseinandersetzung stellen, so habe ich es mal genannt. Ich glaube, dass es ehrlich ist und dass es mutig ist, wenn wir anfangen, den Kampf aufzunehmen und uns der Auseinandersetzung stellen, welcher Glaube ist nun tatsächlich der richtige? Wahrheit muss erkämpft sein. Sich nicht zu entscheiden, ist auch eine Entscheidung. Vielleicht eine feige Entscheidung, vielleicht eine hochmütige Entscheidung, vielleicht eine hilflose Entscheidung, ich weiß es nicht. Aber es ist eine Entscheidung, sich nicht zu entscheiden. Ich kann, falls du denkst, ich bin ja auch so ein bisschen christlich, ich kann als Nachfolger Jesu, als glaubender Christ, nicht wirklich glauben, ohne alles andere auszuschließen, ist ein böser Satz für unsere Gesellschaft. Ohne alles andere, zumindest im Wahrheitsanspruch auszuschließen. Beweis? Jesus, der Anfänger des Glaubens an ihn, sagt in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Hat der denn einen Schuss weg? Wie kann der sowas sagen? der Weg, die Wahrheit, das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich, den wird heute wahrscheinlich nächste Woche keiner wählen zum Politiker, vermute ich jetzt mal. Das geht nicht, dass man so einen Absolutheitsanspruch aufstellt. Und deswegen stehen wir eigentlich vor der Entscheidung, wenn wir Jesus anschauen, wenn wir uns mit dem Thema Glaube auseinandersetzen. Der englische Philosoph C.S. Lewis hat es mal so formuliert: Wir sind also mit einer erschreckenden Alternative konfrontiert. Der Mann, über den wir gesprochen haben, Jesus, war und ist entweder das, was er von sich sagt, oder ein Verrückter oder Schlimmeres. Entweder er hat recht, dann ist er wirklich der einzige Weg, die einzige Wahrheit, das Leben, und niemand kann zu Gott kommen, denn durch ihn, oder der Typ hat einen Komplettschuss weg. Der ist verrückt und muss eingesperrt werden, aber was wir aus ihm machen, so ein kleines Jesus-Baby, mit dem man Weihnachten rausholen, in die Krippe legen, an dem wir uns freuen und so weiter, das geht überhaupt gar nicht. Er wäre der Erste gewesen, der sich selber wieder rausgeholt hätte. Das war nicht seine Absicht. Ich möchte euch Mut machen, euch auseinanderzusetzen mit dem Wahrheitsanspruch von Glaube. Speziell natürlich habe ich ein Anliegen, euch mit dem Wahrheitsanspruch des christlichen Glaubens auseinanderzusetzen. Von Jesus selber, der sagt, es gibt nur einen Weg und der bin ich. Es gibt einen amerikanischen Wissenschaftstheoretiker, oder vielmehr, es gab ihn, er ist vor ein paar Jahren gestorben, Thomas Kuhn. Er hat die sogenannte Paradigmatik erfunden. Er sagt, wir alle haben ein Paradigma in unserem Leben, ein, man könnte sagen, Theorierahmenkonzept oder eine Lehraussage, eine Glaubensauffassung, irgendwie halt eine Einstellung wegen mir. Er sagt, man hat immer ein Paradigma, jeder Mensch, oder es gibt auch für die Wissenschaften ein Paradigma, und wir versuchen alle unsere Aussagen, die wir, alle Eindrücke, die wir haben, alle Forschungsergebnisse, die wir haben, alles, was uns jeden Tag so begegnet, einzubetten in dieses Paradigma. Und da wird das alles reingesteckt, und wenn es passt, ist gut, und die Sachen, die nicht passen, werden erstmal so rausgelegt. Und wenn dann so nebendran, neben unserem Paradigma, ganz, ganz viele Sachen liegen, die nicht da reinpassen, dann ist es redlich, einen Paradigmenwechsel vorzunehmen. Sozusagen, dass man sagt, also, da sind so viele Sachen, die gegen meine Auffassung sprechen, die gegen das sprechen, von was ich bisher überzeugt war, dass ich eigentlich gar nicht mehr ehrlich so denken kann. Er hat es jetzt besonders auf die Evolutionstheorie abgesehen, er hat gesagt, das spricht so viel dagegen, man müsste die eigentlich einstampfen. Aber es gilt für alles, was es gibt. Auch vielleicht für deine Einstellung zum Thema Glauben. Wenn du ehrlich dich mit auseinandersetzt, und das wünsche ich mir, dann gibt es Sachen, die sortierst du ein in ein Paradigma, die passen, und es gibt Sachen, die legst du nebenan. Und dann, wenn da ein Haufen ist nebendran, der nicht mehr passt, dann musst du umdenken. Das ist übrigens das Wort, das die Bibel benutzt für Buße im Neuen Testament. Metanoia im griechischen Urtext des Neuen Testamentes. Umdenken. Paradigmenwechsel. Einen neuen Weg einschlagen. Einen anderen Denkprozess angehen. Ich will dich dazu auffordern, ich wünsche mir es, dass ihr euch nicht diese Beliebigkeit hingebt, dass er sagt, kann doch jeder glauben, was er will, sondern dass er sagt, nein, der Anspruch jeder Religion, auch insbesondere der Anspruch von Jesus ist, ich bin der einzige Weg. Ich will das überprüfen. Ich schaue, was passt rein, was passt nicht und so weiter, und möchte tatsächlich ein schlüssiges Paradigma für mein Leben haben. Vierter und letzter Gedanke. Was für mich persönlich für den Glauben an Jesus als einzige Wahrheit spricht. Ich glaube ja an Jesus als die einzige Wahrheit tatsächlich. Und ich habe Gründe dafür. Ich möchte euch so im Kurzgang nennen, ein paar Sachen. Jedes einzelne für sich genommen kann man hinterfragen. Kann man sagen, nur ja, also und so. Deswegen möchte ich auch nicht von Beweisen sprechen oder so, sondern einfach von Indizien vielleicht, von Hinweisen. Es gibt Dinge, die weisen auf Jesus hin. Manches ist ein stärkerer Hinweis, manches vielleicht eher ein schwächerer Hinweis. Lasst einfach auf euch wirken und versucht mal euer Paradigma, das ihr bisher habt, eure Auffassung zu prüfen. Passt es rein oder lege ich es mal daneben? Objektive und subjektive Faktoren. Objektive Faktoren, die mich dazu bringen, an Jesus als einzige Wahrheit zu glauben, gibt es natürlich nicht. Wer ist schon objektiv? Eigentlich ist das so die Errungenschaft der letzten 15 Jahre, dass wir wissen, dass niemand objektiv ist, weil ein Subjekt kann niemals objektiv sein. Ich als Subjekt kann niemals sagen, so, jetzt beschreibe ich mal absolut, wie es ist. Es geht nicht. Ich bin immer in meiner Voreinstellung gefangen. Soweit, wie es halt möglich ist. Als ein erster quasi objektiver Hinweis ist für mich die Überlieferungsgeschichte der Bibel. Was ich in meinem Studium gelernt habe über die Genauigkeit der Überlieferung der Bibel ist für mich, haut mich um. Es gibt kein vergleichbares Buch, nicht mal eine vergleichbare Aussage innerhalb der Geschichte dieser Welt, die auch nur annähernd so gesichert ist wie das, was in der Bibel steht. Sogar, dass Jesus auferstanden ist, nicht mehr tot war, sondern auferstanden ist, ist besser bezeugt als die Existenz von Julius Caesar. Da gibt es nämlich nur ein, zwei Handschriften überhaupt, die das, man weiß nicht so recht, ob es den wirklich gab. Aber daran zweifelt auch keiner. Aber allein über Jesu Auferstehung gibt es also innerchristliche Tausende, aber auch außerchristliche, wie Flavius Josephus und so weiter, die über ihn schreiben, dass es wohl passiert ist. Die direkt dran waren. Das ist für mich ein objektiver Faktor. Ein zweites ist, sind Prophetien innerhalb der Bibel. Da gibt es so Rechnungen, ich weiß nicht so recht, ob ich dem allem folgen kann. Es gibt etwa 6000 Prophetien in der Bibel, das heißt Zukunftsaussagen. Von diesen, je nach Rechenart, sind etwa 3000 so schon erfüllt. Manche sehr eindeutig, wie zum Beispiel, dass Jesus in Bethlehem geboren wird. Das hat Maleachi schon etwa 700 Jahre vorher angekündigt und es ist dann 700 Jahre später etwa eingetroffen. Das ist leicht nachvollziehbar, andere sind ein bisschen schwieriger zu verstehen. Für manche muss man studieren und andere habe ich überhaupt selber noch nicht kapiert. So ungefähr 3000 ist so eine Rechnung, sind etwa eingetroffen. Andere stehen noch aus. Die Wahrscheinlichkeit, man kann jetzt eine Wahrscheinlichkeitsrechnung aufstellen, die Wahrscheinlichkeit ist unheimlich nicht vorhanden quasi. Das ist für mich ein Indiz darauf, dass das, was in der Bibel steht, dass Jesus, das mit Jesus tatsächlich stimmt. Weil das so unwahrscheinlich ist, dass es einfach nur Zufall ist. Die Perfektion der Schöpfung. Ein Argument, das die Bibel selber benutzt, um Jesus weiter zu sagen, die Schöpfung und insbesondere der Mensch, insbesondere ihr seid so perfekt, so kompliziert aufgebaut, dass auch wiederum die Wahrscheinlichkeit, dass es von alleine, ohne einen Eingriff eines Gottes stattgefunden hat, äußerst unwahrscheinlich ist. Ist maximal ein Hinweis auf Gott, nicht unbedingt auf Jesus, gebe ich zu. Ein starker objektiver Hinweis aus meiner Sicht ist die Veränderung von Menschen. Es gibt so viele Menschen, die durch das Evangelium von Jesus in ihrem Leben so grundlegend verändert wurden, dass sie quasi die Welt verändert haben. Menschen, die auf einmal sich eingesetzt haben für andere auf eine Art und Weise, wie sie es niemals getan hätten. Ich glaube tatsächlich, dass der Glaube an Jesus der einzige Glaube ist, der tatsächlich pro Mensch ist. Ich habe einen Bekannten, der in Thailand ist. Der sagt, im Buddhismus werden Frauen so unterdrückt, dass sie sogar bei der Geburt, wenn sie schreien, geschlagen werden, weil sie einfach nichts wert sind. Im Hinduismus, muss ich euch nicht erzählen, die Vergewaltigungsgeschichten, die in der Zeitung stehen und so, kennt ihr das Kastensystem, Islam, Unterwerfung und so. Aus meiner Sicht, aus meiner begrenzten Sicht, gibt es zu Jesus keine Alternative, denn er hat die Welt revolutioniert. Es gibt einen Soziologen aus Amiland, Alvin J. Schmidt hat ein Buch geschrieben, wie das Christentum die Welt veränderte. Lesenswertes Buch für euch. Wie das Christentum die Welt veränderte. Denn er schreibt eine kleine Geschichte, was durch Christen verändert wurde. Die gesamten Menschenrechte, unsere Moralvorstellung, das Ganze, dass hier Frauen sitzen, die überhaupt zuhören dürfen. Unser ganzes Verständnis von Frauen und Ehe ist alles von Christen verändert worden. Gründung von Krankenhäusern, Kindergärten, Waisenhäusern, allgemeine Schulpflicht für Jungs und Mädchen, Bildung der Universitäten, Abschaffung der Sklaverei, das waren alles maßgeblich oder manchmal sogar alleine Christen. Beispiel aus der neueren Zeit, Apartheid-System in Amiland, ne? Schwarze und Weiße, Martin Luther King und Nachfolger, das waren alles Christen. Das sind noch ein paar objektive Hinweise, die für mich ganz klar für Jesus sprechen. Es gibt auch subjektive Faktoren. Wie gesagt, man kann jedes Einzelne könnte man sicherlich hinterfragen. Es geht mir auch nicht um eine schlüssige Beweisführung, sondern mehr so ein paar Einwürfe für euch. Versucht es einzusortieren oder mal daneben zu legen und sagen, hier müsste ich eigentlich genauer nachdenken. Subjektive Faktoren sind für den Einzelnen zum Beispiel Konversionen, also eine Bekehrung, eine Hinwendung, ein Paradigmenwechsel. Einer der bekanntesten ist sicherlich innerhalb der Bibel zu finden, Apostelgeschichte Kapitel 9, der Paulus, der in einem Moment auf eine Stadt zureitet, um dort die Christen zu verfolgen. Er hat sie gehasst wie die Pest und wollte sie alle töten und einsperren lassen. Er konnte sie nicht leiden. Und ihm begegnet in einer übernatürlichen Weise Jesus selber. Er wird blind für 3 Tage. Gott spricht hörbar zu ihm, whatever, wie immer das auch gehen soll. Und innerhalb dieser 3 Tage wird er, wie man so schön sagt, auch in unserer Redewendung noch vom Saulus zum Paulus. Und auf einmal wird er zu dem glühendsten Vertreter des christlichen Glaubens und rennt in der ganzen damaligen bekannten Welt rum und erzählt von Jesus und setzt sich mit den Leuten auseinander. Bekehrung. Meine Hinwendung zu Jesus war nicht annähernd so dramatisch, aber war trotzdem für mich selber dramatisch. Ich hatte das nicht gewollt. Mich hat das nicht interessiert, Jesus. Von einem Moment auf anderen war es da. Es ging nicht anders. Und so könnten vielleicht die einen oder anderen erzählen, wie sie zum Glauben an Jesus gefunden haben. Bekehrungen. Dann aber auch als subjektive Faktoren sicherliche Erlebnisse, die man mit Gott hat. Zum Beispiel Wunder. Da kommt ein junger Mann zu mir und sagt, Emanuel, ich blick's nicht. Ich war 9 Jahre alt etwa. Ich bin ertrunken im Schwimmbecken. Ich bin ertrunken, ich habe gemerkt, wie ich ertrink. Und im nächsten Moment wache ich auf und ich liege neben dem Schwimmbecken. Niemand ist da. Ich liege einfach da und stehe auf und gehe weiter. Ich habe genau gewusst in dem Moment, ich bin ertrunken eigentlich. Der ist deswegen zum Glauben an Jesus gekommen. Er sagt, ich habe gemerkt in diesem Moment, er hat es gewusst, wie auch immer, dass Gott ihn in diesem Moment bewahrt hat. Kommt nicht aus einer christlichen Familie, hat sonst mit dem christlichen Glauben nichts zu tun. Aber in diesem Moment hat Gott in sein Leben eingegriffen. So könnte ich euch Sachen erzählen, auch aus meinem Leben. Als Student mal waren wir so knapp bei Kasse, dass wir uns nichts mehr zu essen kaufen konnten. Kommt ein Brief von meiner Oma, sind 50 Euro drin. Schreibt sie, sie wollte sich eigentlich neue Schuhe kaufen, ihre sind abgelatscht, so, aber Jesus hat zu ihr gesagt, ich brauche das Geld. Danke, Oma. Das konnte sie nicht wissen, ich habe mit ihr bestimmt schon ein halbes Jahr nicht telefoniert gehabt. Das sind Sachen, die man erleben kann mit Jesus, die natürlich nicht zwingend sind. Das sind für mich ein paar Faktoren, objektive, subjektive Faktoren, die aus meiner Sicht für mich persönlich für Jesus sprechen. Mir geht es vor allem darum, dass ich euch heute auffordere zum Nachdenken, Mitdenken, zum Umdenken. Bei dieser Fragestellung, die ich im Netz gefunden habe, wo diese tollen, hilfreichen Antworten gestanden sind, da wurde als hilfreichste Antwort folgende ausgezeichnet von Anneliesa. Du willst auf eine schwierige Frage eine kurze, eindeutige Antwort. Das geht nicht. Frag ein Hindu, hast du die richtige Religion? Natürlich. Fragen Zeugen Jehova? Selbstverständlich. Nur Zeugen Jehovas haben die richtige Religion. Alles sind sie vom Teufel. Und gleich kriegst du eine Masse Missionsverse um den Kopf geschlagen. Frag einen Moslem, Allah ist Gott, Mohammed sein Prophet, basta. Kennst du Lessings Ringparabel aus einer Erzählung Nathan der Weise? Sie ist nicht sehr lang, besorg sie dir mal. Religion ist kein Begriff, den der Schöpfer des Universums und aller Menschen geprägt hat. Religion ist ein menschlicher Begriff. Es geht nicht darum, an eine Religion zu glauben, sondern an eben diesen Schöpfer Gott. Wie? Ist eigentlich nicht möglich. Darum hat dieser Gott einen Weg ersonnen, sich seinen menschlichen Geschöpfen mitzuteilen. Wirklich unvorstellbar, denn die tun seit der Schöpfung kontinuierlich, was gar nicht im Sinne des Schöpfers liegt. Trotzdem will er mit ihnen Kontakt haben und hat sich höchstpersönlich in Jesus Christus zu ihnen auf die Welt begeben. Wer das erkennt, ist auf dem richtigen Trip. Menschen können nie auf dem Weg einer richtigen Religion zu Gott kommen. Nur an der Hand Jesu werden sie den Weg zu Gott finden und dann richtig, recht, gerecht, zurecht aufgerichtet sein und so weiter. Fand es nicht schlecht, muss von einem jungen Mädel gewesen sein. Aber viel besser hätte ich es nicht beschreiben können. So ähnlich sehe ich das auch. Glaube bleibt im Letzten ein Mysterium, ein Geheimnis. Es ist nicht schlüssig erklärbar im allerletzten. Ich kann Hinweise finden, objektive Sachen, subjektive Sachen, aber letztlich gibt es keine schlüssige intellektuelle Beweisführung. Denn Gott geht mit jedem Menschen auch seine eigene Geschichte. Ganz individuell mit dir hat er seine Geschichte. Ich bin der Überzeugung, dass in allen Religionen Erkenntnis Gottes da ist. Alle Religionen haben einen Teil von Gott erkannt. Manche mehr, manche weniger. Aber ich bin überzeugt, dass innerhalb dieser zwei Buchdeckel, innerhalb der Bibel, sozusagen Gott in Perfektion zu uns kommt. Dass dieser Jesus tatsächlich Gott selber ist, der uns versucht, auf einem verständlichen Weg für uns zu zeigen, wie Gott eigentlich wirklich ist. Gott selber auf der Welt, einen vollen Blick auf sich. Um uns eine Chance zu geben, Beziehung zu ihm aufzubauen. Zwei Verse zum Schluss. Johannes 12, 45 sagt Jesus, wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. Und kurze paar Verse später, wer mich sieht, der sieht den Vater. Wenn du wissen willst, wer Gott ist, wenn du wissen willst, wie Gott ist, die Antwort der Bibel lautet ganz einfach, guck Jesus an. Jesus hat diesen Anspruch. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bitte dich, dass du den Kampf um die Wahrheit aufnimmst, dass du es nicht wegschiebst und sagst, alle haben doch recht oder keiner hat recht oder was auch immer, sondern dass du den Kampf aufnimmst und sagst, bisher habe ich so gedacht und manches passt rein in mein Denken, manches passt nicht in mein Denken. Ich will in aller Liebe, in allem Respekt, in aller Freiheit darüber nachdenken und ins Gespräch kommen. Könnte das richtig sein mit Jesus? Und vielleicht, ich ermutige dich, fang doch einfach mal mit der Bibel an, wenn du bisher nicht weißt, bei welcher Religion du starten sollst. Fang doch mal mit an, vielleicht begegnest du Jesus selber und in Jesus Gott. Das wäre natürlich mein persönlicher Wunsch. Aber wichtig ist mir, halt dich offen für diese Fragestellung und ringe um die Wahrheit.
Wir hoffen, was du gehört hast, war hilfreich für dich. Wenn du weitere Fragen hast, kannst du dich gerne an Pastor Immanuel wenden unter email@immanuel-grauer.de.